Ihr dürft Hesekiel Kapitel 40 aufschlagen mit mir. Wir wollen uns heute die letzte Vision von Hesekiel ansehen und ich hoffe, ihr habt vorausgelesen, durchgelesen. Da habt ihr gemerkt, dass es eher anstrengende Kapitel sind zu lesen. Und ich habe lange überlegt, wie ich diesen Abschnitt durchnehmen soll. Ich habe mich entschlossen, dass wir es versuchen, heute in einem Stück zu nehmen, praktisch den Abschnitt als Ganzes zu betrachten. Ist natürlich dann zu lang, um jeden Vers durchzulesen. Aber wie ihr gemerkt habt, besonders die ersten Kapitel, wo die Bauernleitung dieses zukünftigen Tempels beschrieben wird, sind sehr langatmig, mehr noch als die Beschreibung des Heiligtums an Mose. Und wir werden nicht jeden Vers lesen, wir werden ein paar Verse lesen, wir versuchen zusammenzufassen den Inhalt und wir wollen versuchen, so das große Bild zu sehen. Die geistliche Anwendung von all diesen Beschreibungen ist im Prinzip dieselbe wie vom Heiligtum im Alten Testament. Der Tempel war ja in gewisser Hinsicht einfach eine Fortsetzung, eine Erweiterung dieses Heiligtums, das Israel in der Wüste gebaut hat. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit das Heiligtum durchgenommen im zweiten Buch Mose am Sonntag. Deswegen denke ich, ist es nicht notwendig, hier wieder in alle Details zu gehen. Nochmals, wenn ihr da tiefer gehen wollt, würde ich einfach hinweisen auf unsere Bibelstudien durch das zweite Buch Mose, wo wir das Heiligtum Israels im Detail studiert haben. Ist einer der umstrittensten Abschnitte im Alten Testament wahrscheinlich, was die Anwendung anbelangt. Werden wir nachher noch besprechen. Eine Vision von einem zukünftigen Tempel sehen wir hier. Lesen wir einfach mal rein. Kapitel 40, Vers 1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, am 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin. In Gottes Erscheinungen brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Also ähnlich wie wir es schon gesehen haben, Kapitel 8, Kapitel 10, wie Hesekiel wahrscheinlich in einer Vision entrückt wurde, weggenommen wurde, nach Jerusalem versetzt wurde. Dasselbe sehen wir hier. Er brachte mich in das Land Israel und ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Das hat mich auch an die Offenbarung Kapitel 21 erinnert. Offenbarung 21, Vers 9. Da sagt der Engel zu Johannes: Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Ist interessant, sehen wir was Ähnliches hier, was hier mit Hesekiel passiert. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Brose war und in seiner Hand war eine leinerne Schnur und eine Messrute, und er stand im Tor, und der Mann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Also eine Vision für Israel. Und im Nachkommenden eine Anleitung für den Bau des Tempels. Also wann immer man diese genaue Erfüllung dieser Vision sehen will, der geistliche Zweck oder die Absicht für die Israeliten, die ja mit Hesekiel nach Babylonien verbannt waren, ist klar. Sie wurden verschleppt, alle Hoffnung aus, alles zu Ende, alles kaputt. Wir haben den Bericht gesehen, wie Jerusalem und der Tempel, der erste Tempel Salomos, zerstört wurde. Und hier sind wir im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, haben wir gelesen. Also 14 Jahre später. Und wenn wir uns auf Jeremia beziehen, Gott hatte prophezeit, dass das Volk Israel 70 Jahre lang in der Verbannung sein wird. Also hat es noch so 55, 56 Jahre vor sich in der Verbannung. Aber nachdem Hesekiel die Zerstörung Jerusalems verkündet hat, verwandeln sich seine Prophetien oder zumindest der Hauptfokus seiner Prophetien von Gericht hin zur Hoffnung. Und das ist sehr signifikant für die verbannten Israeliten, wie ihr euch vorstellen könnt. Erinnert mich an Jeremia 29. Lies euch mal vor, Jeremia 29, Abvers 10. Ist Gottes Prophetie an die verbannten Israeliten in Babel. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Also das ist der Hauptzweck für die verbannten Israeliten, in der Zukunft ihnen eine Hoffnung zu geben. Ein Neubeginn, den wir hier sehen, sozusagen einen zweiten Exodus aus der Verbannung. Beim ersten Exodus aus der Sklaverei in Ägypten hat Gott Israel das Gesetz gegeben, auch die Anleitung für das Heiligtum, das dann später zum ersten Tempel unter Salomo mutiert ist, wenn wir so sagen wollen. Und hier haben wir einen zweiten Exodus prophezeit gesehen. Und hier haben wir wieder eine Anleitung für das Heiligtum, den Tempel in dem Fall. In ähnlicher Art und Weise wie Gott Mose damals die Anleitung gegeben hat, mit großen Details. Es fehlen auch bestimmte Dinge, also nicht alles wird beschrieben, nicht alle Gegenstände. Weiß nicht genau warum, vielleicht hatten sie ja noch einige der Gegenstände, die sie mitnehmen konnten aus der Verbannung, die deswegen nicht gebaut werden mussten. Also vor allem auch Beschreibung der Bundeslade fehlt. Aber wir haben eine Anleitung für den Bau dieses Tempelgebäudes, also vor allem das Gebäude, was hier beschrieben wird. Und das erinnert uns sehr an die Situation, als Israel aus Ägypten ausgezogen war. Und wir haben ja schon im Kapitel 37 diese Prophetie der Wiederherstellung Israels gesehen, aus den toten Gebeinen, die lebendig werden, Wiederherstellung, Erneuerung, das geht hier in dieselbe Richtung. Also, gibt diesen verschleppten Israeliten, die noch 50 Jahre oder mehr vor sich hatten in der Verbannung, eine Vision, dran zu bleiben, durchzuhalten, Gott zu vertrauen. Gott ist noch nicht am Ende mit euch, eine Zukunft, eine Hoffnung. Und das haben wir auch in Christus. Und Paulus sagt, er konnte die ganz schwierigen Dinge in seinem Leben und seinem Dienst durchstehen, indem er nicht auf das Zeitliche, auf das Sichtbare schaute, sondern auf das Unsichtbare, auf das Ewige, das Zukünftige für uns auch noch. Die Herrlichkeit, dieses ewige Gewicht an Herrlichkeit, hat er gesagt. Und so ähnlich ist es auch eine Ermutigung für die Israeliten hier vorauszusehen, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihnen. Auch im Hinblick auf ihre Kinder, auf die Zukunft. Ich meine, Israel ohne Land, ohne Tempel, das heißt auch ohne Vergebung, ohne Opfer, ist total verloren. Aber hier eine Vorschau. Gott wird wieder gnädig sein und sich wieder erbarmen. Und dann sehen wir hier eine sehr detaillierte Beschreibung des Tempels. Zuerst der Tempeltore. Ich lese mal kurz hier an, damit ihr eine Idee bekommt, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Und siehe, eine Mauer umgab von außen den Tempelbezirk rings herum, spricht wie beim Heiligtum von Heiligkeit. Der heilige Gott ist abgesondert von den unheiligen Menschen und wie wir auch sehen werden, wie auch schon im ganzen levitischen System, alttestamentlichen System, der Sünder konnte sich nur durch Opfer dem heiligen Gott nahen, spricht natürlich alles von Jesus, der uns Zugang verschafft hat zum Vater, so dass wir in Jesus mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen können, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs im Kapitel 4. Eine Mauer um den Tempelbezirk herum und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen, die Elle als eine gewöhnliche Elle und eine Hand breit gerechnet. Und er maß die Breite des Baus, eine Rute und die Höhe, eine Rute. Eine Elle ist so ungefähr 50 Zentimeter, also diese Rute wäre ungefähr 3 Meter lang. Also eine ziemlich hohe Mauer, 3 Meter hohe Mauer. Und auch die Breite, ungefähr 3 Meter, also richtig fette, dicke Mauer. Und er ging in das Tor hinein, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist, und stieg dessen Stufen hinauf. Durch das östliche Tor hatte die Herrlichkeit des Herrn den alten Tempel verlassen, der jetzt zu dem Zeitpunkt schon zerstört ist. Und es ist interessant, dass der Herr hier mit dem östlichen Tor anfängt. Und er maß die Schwelle des Tors eine Rute tief, und zwar die erste Schwelle eine Rute tief und das Dienstzimmer eine Rute lang und eine Rute tief und den Raum zwischen den Dienstzimmern 5 Ellen und die Schwelle des Tores zur Vorhalle des Tores auf der Innenseite eine Rute. Und er maß die Vorhalle des Tores auf der Innenseite eine Rute und er maß die Vorhalle des Tores 8 Ellen und ihre Pfeiler 2 Ellen dick. Und die Vorhalle des Tores lag auf der Innenseite. Und die Dienstzimmer des Osttores 3 auf dieser und 3 auf jener Seite. Ein Maß hatten alle drei und ein Maß die Pfeile auf dieser und auf jener Seite. Und so weiter und so fort. Also diese Tore waren Türme, könnte man fast sagen. Also wenn man ein altes Stadttor denkt, das war nicht einfach nur so eine flache Tür, wie es wir heute haben, vielleicht 10, 15 Zentimeter von einem Raum zum anderen, sondern wie wir schon gelesen haben, die Mauer war 3 Meter dick und so ein Tor war nochmal so ein Turmgebäude eigentlich, das in die Mauer rein gebaut war und wie ein kleiner Tunnel, wenn man da durchgeht mit Dienstzimmern und Vorräumen. Ich habe euch hier eine Beschreibung ausgedruckt. Bei diesen Beschreibungen sagen Bilder mehr als 100 Worte. Hier habe ich so, hat das Tor aus der Aufsicht her ausgesehen. Und er beschreibt dann auch die anderen Tore und den Vorhof und den Innenhof. Und er geht dann ringsum die verschiedenen Himmelsrichtungen und gibt uns da die genauen Maße der Höfe und der Tore, die wir da finden. Vers 39 lesen wir: In der Vorhalle des Tores waren 2 Tische auf dieser und 2 Tische auf jener Seite, um auf ihnen das Brandopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer zu schlachten. Also wir sehen schon, wir haben hier Tieropfer. Alttestamentliches, levitisches System. Vers 46, eine Zelle für die Priester, die ihren Dienst an dem Altar versehen. Und dann Kapitel 41 geht er in den zukünftigen Tempel hinein. Ich habe euch hier wieder Bilder mitgebracht. Das hier ist ein Modell aus Jerusalem, von der Stadt Jerusalems zur Zeit Jesu mit dem Tempel des Herodes. Ihr seht hier das Tempelgebäude mit den Tempelhöfen, hier auch Eingänge, Türme, Tore ringsum und dann seht ihr diesen weiten großen Platz, der eingesäumt ist von der Mauer und da auch wieder Gebäuden und Säulen, Hallen und Kammern, also ein großes Bauwerk. Der Tempel, den Hesekiel hier beschreibt, sieht im Prinzip so ähnlich aus, nicht ganz. Ich habe euch hier ein Modell mitgebracht, das ist das Hamburger Tempelmodell, wurde im 17. Jahrhundert gefertigt nach der Vorlage eines spanischen Jesuiten, der seine Vorlage auf der Beschreibung von Hesekiel hier entworfen hat. Also ihr seht hier ein Riesenareal mit hohen Mauern, mit vielen Kammern in den Außenmauern, mit einem Innenhof, mit einem Tempelbezirk da drin. Also ein sehr, sehr aufwendiges Bauwerk. Hier habe ich noch eine modernere Skizze für euch. Habe ich aus dem Internet gezogen, hat jemand ein 3D-Modell hergestellt. Ihr seht, das ganze Areal ist quadratisch angelegt. Symmetrisch angeordnet alles, spricht von Gottes Ordnung, vielleicht Perfektion. Faszinierendes Bauwerk. Das wird hier im Detail beschrieben. Kapitel 41 sehen wir den Tempelraum, also jetzt das Tempelhaus selbst, das genau beschrieben wird. Und dann beschreibt im Vers 4 das Allerheiligste 20 Ellen mal 20 Ellen. Also im Prinzip hatte der Tempel, das Tempelgebäude, das hier in dem Hof, in dem großen Vorhof stand, zur Westseite hin, also an der hinteren Mauerwand auf der westlichen Seite. Das Tempelgebäude selber war so 60 mal 20 Ellen groß, genauso groß wie Salomos Tempel. Das Allerheiligste 20 mal 20 und der Vorraum, das Heilige 30 mal 20. Wahrscheinlich wurde dieser Tempel auf der Grundmauer von Salomos Tempel, der da durch die Babylonier zerstört wurde, wieder aufgerichtet. Und dann sind ja hier weiter beschrieben im Kapitel 41 all diese Kammern, die sich da noch weiter befanden mit den Abmessungen, und diese Kammern waren dreistöckig angeordnet, alle auf drei Ebenen. Im Innern des Tempelhauses, Vers 18, sehen wir Cherubim und Palmen aufgemalt. Also so wie im Heiligtum, wie im salomonischen Tempel auch. Und dann im Kapitel 42 haben wir die Nebenräume des Tempels, und der ganze Tempelbezirk wird abgemessen mit diesem ganzen Hof. Vers 13, die Zellen im Norden und die Zellen im Süden, die entlang dem abgesonderten Platz liegen, das sind die heiligen Zellen, wo die Priester, die dem Herrn nahen, die hochheiligen Gaben essen sollen, also Räume für die Priester. Dort sollen sie die hochheiligen Gaben niederlegen, sowohl die Speisopfer als auch die Sündopfer und die Schuldopfer, denn der Ort ist heilig. Wenn sie, die Priester, hineingegangen sind, dann sollen sie aus dem Heiligtum nicht unmittelbar in den äußeren Vorhof hinausgehen, sondern sollen dort ihre Kleider niederlegen, in denen sie den Dienst verrichten, denn sie sind heilig, und sie sollen sich andere Kleider anziehen und sie dann dem Ort nahen, der dem Volk zugänglich ist. Also Umkleidekammern für die Priester. Und dann lesen wir im Vers 16, er maß die Ostseite mit der Messrute, 500 Ruten mit der Messrute gemessen, und er wandte sich und maß die Nordseite, 500 Ruten mit der Messrute gemessen, und er wandte sich die Südseite, maß er 500 Ruten mit der Messrute, er wandte sich zur Westseite und maß 500 Ruten mit der Messrute, also die ganze Anlage war quadratisch angelegt. Er hatte eine Mauer ringsherum, dieser Tempelbezirk, 500 Meter lang, 500 Meter breit, um zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Also Absonderung spricht von der Heiligkeit Gottes. Also dieses ganze Tempelareal sollte so ungefähr 250 mal 250 Meter groß sein, so ungefähr 2,5 Fußballfeldlängen nach jeder Seite, also ein ziemlich großes Areal. Der hebräische Text sagt hier Ruten, aber dann wäre dieses Tempelgelände 1,5 Kilometer groß auf jeder Seite, also würde unmöglich in die Landschaft passen, also dann müsste man das Ganze als geistliches Bild interpretieren. In der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, fehlt allerdings dieses Wort Ruten, hier 500 Ruten und so weiter. Also legt die Vermutung nahe, dass wahrscheinlich Ellen gemeint ist, dann wären es 250 Meter Seitenlänge der Außenmauer und das wäre dann schon wieder ein normales, vernünftiges Maß, dass man auch wirklich irdisch bauen könnte in Jerusalem. Könnt selber durchlesen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, die Bilder sagen, glaube ich, mehr als 1000 Worte. Das, was ihr hier auf dem Bild seht, ist das, was hier beschrieben wird. Kapitel 43, und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östliche Richtung weist. Wie gesagt, das war dieses Tor, durch das die Herrlichkeit des Herrn ausgezogen ist im Kapitel 10 und den Tempel und die Stadt verlassen hat wegen dem Götzendienst der Israeliten. Und jetzt sehen wir sie wieder zurückkommen. Und ihr müsst das jetzt mit den Ohren der Verbannten in Babylonien hören. Das ist begeisternd. Gott hat uns gerichtet, er hat uns gezüchtigt, wir sind verbannt, wir haben alles verloren. Der Tempel ist platt, Jerusalem ist niedergerissen, alles ist kaputt, wir sind fern von unserer Heimat. Also schlimmer kann es gar nicht werden. Und hier diese Prophetie von einem neuen Tempel, der gebaut werden wird. Und der Herr kehrt zurück in diesen Tempel, zurück in die Mitte seines Volkes. Das ist wunderbar, das ist begeisternd. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels, Vers 2, kam von Osten her, also aus derselben Richtung wieder zurück. Die Ostrichtung, wenn ihr das hier auf dem Bild anseht, war die Richtung, von der man direkt hineingehen konnte in den Tempel, also die gerade Linie in das Allerheiligste, wenn man so sagen wollen, in Gottes Gegenwart. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten. Und es waren Erscheinungen wie die Erscheinung, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Ja, unser Gott ist herrlich, er ist anbetenswürdig. Heilige Ehrfurcht, Respekt vor ihm, das ist angemessen. Aber was für ein wunderbares Bild hier, 19 Jahre später, 19 Jahre nachdem er die Vision hatte, wie der Herr den Tempel verlässt, kommt jetzt der Herr, die Herrlichkeit des Herrn in diesen neuen Tempel, der errichtet werden wird, wieder zurück. Da hüpft das Herz jedes Israeliten. Das ist wunderbar. Gnade Gottes, eine Zukunft und eine Hoffnung. Und die Herrlichkeit des Herrn ging in das Haus hinein und auf dem Weg vom Tor, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. Und der Geist trug mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete, der Mann aber stand neben mir und er sprach zu mir, Menschensohn, sieh die Stätte meines Throns und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich mitten unter den Söhnen Israel wohnen werde, für ewig. Boah, wunderbar. Die Herrlichkeit des Herrn hat sich wieder auf dem Thron gesetzt. Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Wunderbar. Und das Haus Israel wird meinen heiligen Namen nicht mehr unrein machen. Weder sie noch ihre Könige durch ihre Hurerei und durch die Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben, indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten setzen, dass nur die Wand zwischen mir und ihnen war und so meinen heiligen Namen unrein machen durch ihre Gräuel, die sie verübten, so dass ich sie in meinem Zorn vernichtet habe. Also sie hatten ihren Palast direkt neben dem Tempel Und wir haben ja gelesen in diesen früheren Kapiteln, Kapitel 8 bis 10, über die Gräuel, die Hesekiel gesehen hatte von den Leitern Israels auch in dem alten Tempel, der hier zerstört wurde, als Züchtigung, als Gericht. Jetzt aber werden sie ihre Hurerei und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten. Die wurden auch bestattet, die Könige in diesem Bereich. Und ich werde in ihrer Mitte wohnen für ewig. Also das Prinzip in diesem neuen Tempel soll Heiligkeit sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Und das ist was, was er uns auch sagt im Korintherbrief, oder? Das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Gott möchte, dass wir ein heiliges Haus sind, ein heiliger Tempel, als seine Nachfolger, als seine Gemeinde im Neuen Testament. Vers 10, du Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Also hier sehen wir den Zweck. Sie sollen sich schämen, sie sollen Buße tun. Und auch wenn sie diese wunderbare Verheißung sehen, diese Güte Gottes, die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr. Vers 11, und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen. Und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnungen und alle Weisungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weisungen dafür und all seine Ordnungen bewahren und sie tun. Das ist die Weisung für das Tempelhaus. Auf der Kuppe des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Das ist die Weisung für das Tempelhaus. Also Heiligkeit. Das ist Gottes Weisung auch für uns. Wir sind immer beliebt, aber Gott möchte, dass wir ein heiliges Volk sind. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wir sind in unserer Position vor Gott schon Heilige, wie Paulus seine ganzen Briefe auch an die Heiligen in der Stadt schreibt. Aber Gott möchte, dass wir auch in unserer Heiligung, in unserer praktischen Heiligkeit wachsen und Jesus immer und immer mehr ähnlich werden. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und er sagt ja, wenn sie sich wegen all dem schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen. Wir wissen nicht, ob sie sich geschämt haben und ob Hesekiel diese Vision, diesen Plan des Tempels weitergegeben hat. Und falls er ihn weitergegeben hat, wissen wir nicht, ob die Israeliten, die unter Serubabel den Tempel nach der Rückkehr aus dem Exil wieder aufgebaut haben, ob sie sich an diese Pläne gehalten haben. Wir haben keine Beschreibung, keine Überlieferung, wie dieser Tempel ausgesehen hat. Manche Leute sagen, das kann nicht dieser Tempel damit gemein sein, weil der hat nicht dieser Vorlage entsprochen, der hat nicht so ausgesehen. Ich habe noch keine Belege dafür gesehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie die Leute zu diesen Aussagen kommen. Es gibt keine Beschreibung dieses Tempels, zumindest nicht in der Bibel. Herodes hat später diesen Tempel ausgebaut, erweitert, gebaut, also über den Tempel von Herodes, der zur Zeit von Jesus stand, wissen wir mehr, aber über diesen Tempel, der unter Serubabel oder unter Esra auch aufgebaut wurde, wissen wir eigentlich sehr wenig. Wir wissen, als der Grundstein gelegt wurde für diesen Tempel, da haben die Alten, die den ersten Tempel noch gesehen haben, geweint. Salomo, als er seinen Tempel gebaut hatte, hatte fast unendliche Ressourcen. Sein Vater David hatte ja schon angesammelt und er hatte einen unglaublichen Reichtum an Gold und Silber und kostbaren Dingen für diesen Tempel. Wir können annehmen, als Zerubabel und Esra mit den Rückkehrern den Tempel wieder aufgebaut haben, dass er erstmal viel weniger herrlich war, dass sie diese ganzen Ressourcen ja gar nicht hatten, die Salomo zur Verfügung standen. Auf der anderen Seite haben wir im Propheten Haggai die Prophetie: Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als des früheren Hauses. Wahrscheinlich ein Hinweis auf Jesus. Dieser Tempel wird herrlicher sein, weil der Messias selbst in diesen Tempel gehen wird. Mal ganz abgesehen von all den wunderbaren Dingen, die König Herodes in diesem Tempel bauen ließ. Also der hat da auch sehr viel investiert und mit Gold überzogen und ausgestattet. Wertvollen Ausstattungselementen, die den Rückkehrern aus dem Exil unter Esra und Zerubabel wohl nicht so zur Verfügung standen. Also wir wissen nicht genau, ob dieses Tempelmodell so verwirklicht wurde in der Geschichte, wie es hier beschrieben ist. Wir wissen, dass die Rückkehrer erstmal relativ zögerlich waren, den Tempel wieder aufzubauen, nachdem sie unter Zerubabel begonnen haben. 14 Jahre lang hat der Tempelbau geruht und die Leute haben ihre eigenen Häuser gebaut und dann hat Gott die Propheten Haggai und Zacharja berufen, um zu diesem Volk zu sprechen und sie zu ermahnen und zu ermutigen, den Tempel weiterzubauen und den Tempel fertig zu bauen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und nach 4 Jahren war der Tempel fertiggestellt. Ich nehme mal an, nur das Tempelgebäude selbst, nicht dieses ganze Areal, von dem wir hier lesen. Aber auf jeden Fall, das Volk war eher zögerlich, das hier in die Praxis umzusetzen, scheint es, wenn sie diese Information überhaupt gehabt haben. Vielleicht ist diese Beschreibung sozusagen dem potenziellen Tempel, den sie hätten haben können, wenn sie sich gedemütigt hätten und sich geschämt hätten, wie wir hier lesen über ihre Sünden, und dann auch den Herrn zur ersten Priorität gemacht hätten. Also es könnte sein, dass es ein hypothetisches Modell ist, ein ideales Modell, das vielleicht nie wirklich umgesetzt wurde. Soweit ich informiert bin, können wir das nicht sicher sagen, ob es umgesetzt wurde oder nicht. Ich habe zumindest noch keine Daten oder Beschreibungen gesehen. Es gibt Leute, die da pauschale Behauptungen aufstellen, es war so oder es war nicht so, aber eigentlich alle ziemlich begründungslos. Ich glaube, ehrlich müssen wir einfach sagen, wir wissen es nicht. Dann wird hier weiter im Kapitel 43 der Altar beschrieben und der Opferherd und die Ordnungen für den Altar, um Brandopfer darauf zu opfern, Blut darauf zu sprengen, Vers 18. Die Einweihung des Altars, die Entzündung des Altars, wie wir es auch gesehen haben bei der Einweihung des Heiligtums und des Tempels. Hier werden Sündopfer dargebracht, um den Altar zu entsündigen. Also alles alttestamentliches System. Vers 27 lesen wir davon, dass die Priester eure Brandopfer und eure Heilsopfer auf dem Altar zubereiten. Wir sehen in dieser Beschreibung des Tempels und des Opferdienstes in dem Tempel alle fünf Opfer, die wir im levitischen System im zweiten Buch Mose oder dritten Mose vor allem auch schon gesehen haben. Kapitel 44. Da sehen wir die Diener am Heiligtum. Und er führte mich zurück auf dem Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten weist. Das aber war verschlossen. Und der Herr sprach zu mir: Dieses Tor soll verschlossen sein, es soll nicht geöffnet werden, und niemand soll durch es hineingehen. Denn der Herr, der Gott Israel, ist durch es hineingegangen, so soll es verschlossen sein. Und dann lesen wir hier zum ersten Mal von einem Fürsten. Was den Fürsten betrifft, er, der Fürst, soll darin sitzen, um Speise zu essen vor dem Herrn. Auf dem Weg der Vorhalle des Tores soll er hineingehen und auf demselben Weg soll er hinausgehen. Es ist interessant, als ich in Israel war, hat unser Führer, war ein messianischer Jude, über das Tor, was auf der Ostseite des Tempelberges, also in der Mauer, auf der Ostseite des Tempelberges hin zum Ölberg, da ist eine Tür oder ein Tor eigentlich, nicht so wie es hier beschrieben wird, eher ein kleines Tor, eine Tür in unserem heutigen Sinn eher, zugemauert. Und der Führer hätte gesagt, das wäre die Erfüllung dieser Prophetie hier gewesen, dieses Tor, das verschlossen ist, weil Gott da hineingegangen ist. Und er hat dann gesagt, dass der Messias, wenn der Messias kommt, dann wird er durch dieses Tor hineinziehen. Es gibt Leute, die interpretieren den Fürsten hier auch als den Messias, als Jesus in einem zukünftigen irdischen Tempel. Naja, ist interessant, die Spekulationen von Leuten. Ich weiß nicht, wie unser Führer auf diese Idee gekommen ist. Mir fällt schwer, das hier zu sehen. Soweit wir wissen, wurde die Mauer des heutigen Jerusalems, ich glaube im 12. Jahrhundert, gebaut. Dieses Tempelareal wurde ja geschliffen von den Römern 70 nach Christus und gab einen Zeus-Tempel und alles Mögliche an dieser Stelle in der Zwischenzeit. Also dieses Tor, was man an der Ostwand des Tempelberges sieht, ist ganz sicher nicht dieses Tor, was hier beschrieben wird. Vers 4, und er brachte mich auf den Weg zum Nordtor an der Vorderseite des Tempelhauses, und ich sah und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn, und ich fiel auf mein Gesicht nieder. Und der Herr sprach zu mir: Menschensohn, richte dein Herz darauf und sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir rede, in Bezug auf alle Ordnungen des Hauses des Herrn und in Bezug auf alle Weisungen dafür, und richte dein Herz auf den Zutritt zum Tempelhaus und auf alle Ausgänge des Heiligtums. Also es sollte genau befolgt werden, wie auch der Bauplan des Heiligtums in der Wüste beim ersten Exodus. Vers 6, und sage zu den Widerspenstigen, zum Haus Israel: So spricht der Herr, Lass es genug sein mit all euren Gräueln, Haus Israel, dass ihr Söhne der Fremde unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch habt hineinkommen lassen, in meinem Heiligtum zu sein, um es mein Haus zu entweihen, wenn ihr meine Speise, Fett und Blut darbrachtet. So habt ihr meinen Bund gebrochen, um all euer Gräuel willen, Götzendienst willen. Und ihr habt den Dienst an meinem heiligen Dinge nicht versehen, sondern habt sie zu solchen gemacht, die für euch meinen Dienst in meinem Heiligtum versehen. Also Heiden sind in den Tempel gekommen. Und dann sagt er weiter, die Leviten sollen im Tempel dienen, im Heiligtum dienen. Aber wie es im Alten Testament war, in das Heilige, in den Tempelbau selbst, durften nur die Priester hineingehen. Vers 14, ich mache sie zu solchen, die den Dienst am Tempelhaus versehen, für alle Arbeiten in ihm und für alles, was darin getan werden muss, die Leviten. Vers 15, aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadoks, die den Dienst an meinem Heiligtum versehen haben, als die Söhne Israels von mir abirrten, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen und vor mir zu stehen und um mir das Fett und das Blut darzubringen, spricht der Herr, Herr, sie sollen in mein Heiligtum hineinkommen und sie sollen meinen Tisch nahen, um mir zu dienen und sollen den Dienst für mich verrichten. Also Rückkehr zu dem alttestamentlichen Gottesdienst, von diesem Götzendienst, wo jeder irgendwo seinen Götzen aufgestellt hatte im Tempel und wo sogar Nationen, Heiden hineingekommen sind und heidnische Götzenbilder, all diese Dinge, die wir gesehen haben schon in diesen früheren Visionen von Hesekiel, wo die Herrlichkeit des Herrn dann den Tempel verlassen hat, das soll nicht so sein. Es soll wieder die alte Ordnung herrschen. Die Ungläubigen bleiben draußen, die Diener am Heiligtum sind die Leviten, die in den Tempel reingehen dürfen und dem Herrn direkt dienen dürfen mit dem Blut der Opfertiere, das sind die Priester. Also wieder Ordnung soll herrschen. Und dann gibt es wieder Anweisungen für die Priester, welche Kleidung sie tragen sollen, dass sie sich die Haare wachsen lassen sollen, wer kein Priester sein darf, dass er sich keine Witwe oder Verstoßene, also Geschiedene von einem anderen zur Frau nehmen soll, sondern Jungfrauen, all diese Regeln, die wir schon bei den Priestern im Heiligtum im zweiten, dritten Buch Mose gesehen haben. Vers 24, und über einen Rechtsstreit sollen sie Gericht halten, nach meinen Rechtsbestimmungen sollen sie richten und sie sollen meine Gesetze und meine Ordnungen bei all meinen Festzeiten beachten und meine Sabbate heilig halten. Sie sollten sich nicht verunreinigen durch Tote, heißt es weiter. Spricht er über Reinigung, Sündopfer wieder. Sie sollen kein Erbteil haben, ich bin ihr Erbteil, ich bin ihr Grundbesitz, sagt der Herr, also parallel den Anweisungen der Priester im Alten Bund. Eben Rückkehr, das heißt Rückkehr, Wiederauferrichtung, Erneuerung des Tempeldienstes, so wie er vorher war, bevor Israel vom Herrn abgefallen ist. Und dann sehen wir im Kapitel 45, die Verteilung des Landes um diesen Tempel oder Tempelbezirk herum wurde das Land verlost und ein Teil haben die Priester bekommen, zugewiesen bekommen, ein Teil die Leviten, auch der Fürst hat einen Teil bekommen. Serubabel wurde der Fürst Judas genannt. In Propheten Haggai, also wenn wir es erstmal so ganz natürlich lesen, würden wir zuallererst an ihn denken, wenn hier die Rede von dem Fürsten ist. Wir sehen hier auch die Opfer der Fürsten. Wir sehen hier auch wieder alle fünf levitischen Opfer aus dem alten Bund. Vers 9, so spricht der Herr, Herr, lasst es euch genug sein, ihr Fürsten Israels, Gewalttat und Misshandlung beseitigt und übt Recht und Gerechtigkeit. Hört auf, mein Volk aus seinem Grundbesitz zu vertreiben, spricht der Herr, Herr, gerechte Waage und gerechtes Efa und gerechtes Bat sollt ihr haben. Also Gerechtigkeit soll herrschen. Sie sollen nicht nur physischen Tempel wieder aufrichten, sondern sie sollen auch sich geistlich erneuern, eine geistliche Erneuerung. Das ist Gott ja viel wichtiger, weil die geistliche Verfassung des Volkes nicht mehr gestimmt hat, hat er im Prinzip gesagt, dann brauchen wir den Tempel auch nicht mehr und hat ihn zerstören lassen durch die Babylonier. Jetzt, wo der Tempel wieder aufgerichtet wird, soll das Volk auch wieder aufgebaut sein und zu dem alten Ideal wieder hinwachsen. Also Gerechtigkeit soll herrschen. Und dann spricht er über Feste und die Aufgaben des Fürsten zu diesen Festen. Vers 17. Dem Fürsten aber obliegen die Brandopfer und das Speisopfer und das Trankopfer an den Festen und an den Neumonden und an den Sabbaten zu allen Festzeiten des Hauses Israel. Er soll das Sündopfer und das Speisopfer und das Brandopfer und das Heilsopfer zubereiten und dem Haus Israel Sühnung zu erwirken. Vers 22, und der Fürst soll an diesem Tag für sich und für das ganze Volk des Landes einen Sündopferstier darbringen. Vers 24, das Speisopfer. Vers 25, das Sündopfer, das Brandopfer, das Speisopfer. Also wir sehen alle alttestamentlichen Opfer hier. Wir sehen, dass diese Opfer zur Sühnung sind und wir sehen, dass der Fürst für sich und das Volk Opfer darbringen lässt. Also das zeigt mir, dass dieser Fürst, der hier beschrieben wird, unmöglich Jesus sein kann in einem zukünftigen Tempel, denn ganz sicher muss Jesus keine Opfer für sich darbringen, um sich zu entsühnen. Er ist die Heiligkeit in Person. Es spricht hier ganz sicher um einen irdischen, alttestamentlichen Gottesdienst. Eben. Im Neuen Testament gelten diese Opfer natürlich nicht. Die weisen alle auf Jesus hin, auch diese Feste. Kolosserbrief 2, Verse 16 und 17 sagt, und so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist der Christus. Also all diese Opfer, diese Feste sind ein Schatten, sind nicht das echte Ding. Der Körper, der den Schatten wirft, ist der Christus. Der Schatten zeigt uns, dass der Körper da ist. Der Schatten weist uns auf das Reale, das Letztendliche hin, die Erfüllung hin. Und das ist Christus von all diesen Dingen. Hebräer 10, Vers 1, das Gesetz ist ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst. So kann es, das Gesetz, niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Vers 3, in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kam, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, spricht der Messias Jesus hier. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Vers 9, Hebräer 10, er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Neuen Bund. Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 13, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Der neue Bund. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorgang, das ist durch sein Fleisch, so lasst uns hinzutreten. Also Christus, Jesus ist die Erfüllung all dieser Opfer. Im neuen Bund, unter dem neuen Bund, gibt es keine Tieropfer mehr. Das war der Schatten, der Leib ist Christus. Wir könnten auch an Hebräer 8 denken. Wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde. Vers 10. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seine Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegen ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Durch das Opfer Jesu am Kreuz für uns ist das alttestamentliche System überholt und veraltet und es ist im Verschwinden nahe, schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs. 70 nach Christus wurde der zweite Tempel von Herodes zerstört. Also Tempel von Zerubabel, der durch Herodes erweitert wurde, zerstört, wie Jesus es angekündigt hat. Hat keine Funktion mehr. Auch wenn wir hier von den Priestern gelesen haben, Hebräer 7 sagt uns, unter dem neuen Bund gibt dieses alttestamentliche levitische Priestertum nicht mehr. Jesus ist ein besserer Priester, also wir haben ein besseres Opfer, das ist Jesus, wir haben ein besseres Heiligtum, er ist in das himmlische Heiligtum reingegangen, für immer. Dieses irdische Heiligtum und Tempel ist nur ein Abbild, ein Schatten eben auf das himmlische, auf die geistliche Realität. Auch ein neues Priestertum. Jesus ist ein neuer, besserer Hohepriester, als wir im Alten Testament hatten. Nicht mehr das levitische Priestertum mit all diesen Tieropfern. Jesus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, steht in Hebräer 7. Der war ein Bild im Alten Testament für Jesus, der immer war und der bleibt auch für immer. Er bleibt auch ein ewiger Priester. Hebräer 7, Vers 10 heißt es, denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Verlängerung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. So ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also Jesus hat eine neue Ordnung gebracht, in der der Tempel, die Priester, die Opfer geistlich sind. Nicht mehr natürlich irdisch, sondern geistlich zu deuten. Dieses irdische Modell, was wir hier auch sehen und im Heiligtum in der Wüste gesehen haben, das ist nur der Schatten, der uns auf dem Körper selbst hinweist, auf Jesus und was er uns gebracht hat. Der Apostel Petrus schreibt uns in 1. Petrus 2, Abvers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. So lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Also wenn wir hier diesen alttestamentlichen Tempel sehen, der hat heute keine Relevanz mehr. Der Tempel Gottes sind wir, der Leib Christi, in dem er wohnen will. Wir werden auferbaut in ein geistliches Haus. Und wir sind die Priester jetzt. Jesus ist der hohe Priester, der ein für alle Mal uns versöhnt hat mit dem Vater. Und wir sind jetzt Priester unter ihm, ein heiliges Priestertum. Wir sind königliche Priester, sagt er uns an einer anderen Stelle, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott, hochwillkommen durch Jesus Christus. Hebräer 8, Vers 5. Das alttestamentliche Heiligtum ist ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Und der Tempel als Nachfolger des Heiligtums ist auch ein Abbild der himmlischen Dinge. Im ganzen Neuen Testament wird kein irdischer Tempel mehr erwähnt, hat keine Relevanz. 1. Korinther 3 sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes im neuen Bund. Eigentlich hätte ich Kapitel 46 noch fertig lesen sollen. Da geht es um Vorschriften für Festtage. So spricht der Herr, Herr, das Tor des inneren Vorhofs, das nach Osten weist, soll die 6 Werktage hindurch geschlossen bleiben, aber am Sabbat soll es geöffnet werden und der Fürst darf hineingehen. Und dann werden wieder diese Opfer dargebracht. Und dann sehen wir, dass der Fürst auch auf demselben Weg wieder hinausgehen soll, also diese Ostseite, diese direkte Seite zum inneren Hof. Aber Vers 9, für das Volk zu den Festzeiten gab es eine Einbahnregelung. Die sollten auf der einen Seite reingehen, auf der anderen Seite wieder rausgehen. Und dann lesen wir auch hier wieder über Opfer. Der Fürst durfte seinen Söhnen seinen Erbbesitz weiter vererben, aber niemand anderem. Wieder alttestamentliches System, das Land, Der Erbbesitz eines Stammes sollte im Stamm bleiben, in der Familie bleiben. Ich springe mal weiter zu Kapitel 48, weil Kapitel 47 ist wirklich interessant. Oder zumindest die ersten 12 Verse. Ab Vers 13 im Kapitel 47 wird das Land verteilt an die Stämme Israels. Und auch im Kapitel 48. Ich will das auch nicht alles vorlesen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Auf dieser Karte seht ihr, wie das Land verteilt sein sollte. Also wir sehen hier interessanterweise, dass es keine Stämme mehr auf der Ostseite des Jordan gab, sondern dass alle westlich des Jordans angesiedelt waren. Ob das Land je so genau verteilt wurde, wissen wir genauso wenig, wie ob dieses Tempelmodell wirklich wortwörtlich so, wie es hier beschrieben ist, verwirklicht wurde unter Serubabel. Zumindest in der Bibel finden wir keine Überlieferung dafür. Was interessant ist am Ende vom Kapitel 48, dass die Stadt 12 Tore hatte und dass jedes Tor den Namen der Stämme Israel trägt. Und der Name der Stadt im Vers 35, im letzten Vers in Hesekiel, der Name der Stadt heißt von nun an: Hier ist der Herr. Das ist natürlich auch etwas, worauf sich die Offenbarung bezieht. Offenbarung Kapitel 21. Ich lese mal ein bisschen weiter. Fang mal am Anfang an, wer mitlesen will. Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein und einem kristallheller und wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme Israels sind. Interessant, auch diese Stadt, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, war quadratisch eigentlich ein Würfel, aber quadratisch von der Grundfläche her, wie dieser Tempel, dieser ideale Tempel, der hier in Hesekiel beschrieben wird. Aber in dem neuen Jerusalem, in der Offenbarung, sehen wir natürlich keinen Tempel. Vers 22, ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Also interessant, die geistliche Anwendung von dem Heiligtum, von diesem Tempelmodell, was wir im Alten Testament sehen, ist die Gemeinde Jesu, ist das neue Jerusalem. Und diese Stadt, das himmlische Jerusalem, ist ein Tempel, könnten wir sagen. Der Herrgott, der Allmächtige, ist der Tempel und das Lamm. Also Gott, der in dieser Stadt wohnt, und Es wird uns hier gesagt, die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, wie für einen Mann geschmückte Braut. Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Wer ist die Braut Christi? Ganz klar im Neuen Testament. Braut des Lammes, die Braut Christi ist die Gemeinde Jesu. Das ist das neue Jerusalem. Ihr könnt an 2. Korinther 1 denken. Da schreibt Paulus, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Wir sind die Braut Christi, die Braut des Lammes, die Gemeinde. Der Herr wohnt in unserer Mitte. Und vielleicht in der Offenbarung in perfekter, verherrlichter Form, die verherrlichte Gemeinde. Aber dafür ist es ein Bild. Dieses alttestamentliche Heiligtum, der alttestamentliche Tempel ist ein Abbild und Schatten dieser himmlischen Dinge. Die große Frage ist jetzt natürlich, von welchem Tempel spricht Hesekiel hier? Welchen Tempel hat er hier gesehen? Und das ist eine sehr umstrittene Frage unter Bibelauslegern. Ich sage mal so, wenn ich einfach durchs Alte Testament lesen würde, ohne irgendeine theologische Brille, wenn ich hier lesen würde, dass der erste Tempel, Salomos Tempel, zerstört wurde, dass Gott hier eine Vision schenkt von einem neuen, wiederaufgebauten Tempel mit demselben alttestamentlichen Gottesdienst wie in dem Tempel, der zuvor existiert hat, wenn ich Haggai lese und Sacharja und das Geschichtsbuch dazu, das Buch Esra, dann würde ich ganz natürlich annehmen, dass der Tempel, von dem hier die Rede ist, dieser Tempel ist, der wieder aufgebaut wird. Und wie gesagt, wir wissen meiner Meinung nach nicht sicher, soweit ich nachvollziehen kann, soweit ich nachgeforscht habe, in der Bibel sowieso nicht, ob dieser Tempel jemals so realisiert wurde. Aber der Tempel, der hier beschrieben wird, bis auf Kapitel 47, was wir uns aufgehoben haben zum Schluss, beschreibt erstmal einen ganz normalen irdischen alttestamentlichen Tempel mit dem gewohnten alttestamentlichen Gottesdienst. Da haben wir bis jetzt noch erstmal nichts gesehen, was uns auf einen zukünftigen anderen Tempel hinweisen würde. Abgesehen davon, dass wir nicht genau wissen, ob er so gebaut wurde oder nicht. Wenn nicht, dann gibt es zwei Optionen. Die eine Option habe ich schon genannt, dass das vielleicht ein ideales Modell war, bedingtes Modell auch, wenn sie sich demütigen, Kapitel 43, wenn sie sich schämen wegen dem, was sie getan haben, dann wird der Herr ihnen diesen Tempel und diese Wiederherstellung in diesem Maße schenken. Wir wissen, das Volk Israel war auch nicht perfekt, nachdem sie zurückgekommen sind. Gott hat sie geheilt vom ganz krassen Götzendienst, aber sie waren an gewissen Punkten immer noch ungehorsam. Es gab eigentlich nur wenige, die dem Aufruf gefolgt sind und mit Zerubabel zurückgezogen sind. Dann wissen wir aus Esra, da gab es jede Menge Probleme auch. Die haben sich scheiden lassen von ihren Frauen, haben heidnische Frauen geheiratet, was nicht sein sollte. Sie haben sich gegenseitig abgezockt und die Mächtigen haben die Armen unterdrückt. Also es könnte durchaus sein, dass als Konsequenz davon auch dieser Tempel, zumindest in dieser Herrlichkeit, die hier beschrieben wird, wiederhergestellt wurde. Und wir wissen auch nicht, ob die Herrlichkeit des Herrn wirklich eingezogen ist, wie Hesekiel hier gesehen hat, oder nicht. Wird uns schlicht und einfach nicht berichtet. Wir können nicht in die eine oder in die andere Richtung argumentieren, einfach aus der Stille irgendwelche Annahmen treffen. Meiner Meinung nach wären das zwei vernünftige, einfache, klare Möglichkeiten, wenn wir diesen Text soweit hier lesen, dass es hier um den Tempel geht, der wieder aufgebaut wurde unter Serubabel, beziehungsweise um einen Tempel, den Israel haben hätte können, wenn sie Gott wirklich treu gewesen wären, wenn sie wirklich volle Sache gemacht hätten. Und weil sie es nicht getan haben, dann hatten sie halt einen geringeren Tempel, weil sie vielleicht auch nicht befolgt haben, was hier angewiesen wurde. Das ist für mich heute so, wenn ich diesen Text lese, ohne irgendeine theologische Brille, eigentlich die natürlichste Annahme, biblische Annahme. Die theologische Tradition, in der die Calvary Chapel steht, von der ich ursprünglich auch herkomme, ist der sogenannte Dispensationalismus. Der Dispensationalismus ist ein theologisches System, das im 19. Jahrhundert entwickelt wurde von John Nelson Darby und anderen über eine Serie von Prophetiekonferenzen, die es da gab. Und das Besondere, also es würde es viel zu weit führen, da jetzt in alle Details zu gehen, da geht es um viel mehr als nur um Endzeit, geht es um ein hermeneutisches System, das alles sehr wörtlich, direkt wörtlich, wortwörtlich nimmt, um eine Sicht Gottes Heils wirken mit den Menschen, eben in verschiedenen Zeitabschnitten, Dispensationen. Und was die Eschatologie, also die Zukunftserwartung, Wiederkunft Jesu, letzte Dinge anbelangt, ist das Typische des Dispensationalismus, dass er eine sehr starke Trennung zwischen Israel und der Gemeinde lehrt. Und nach diesem Denken wirkt Gott entweder mit Israel oder mit der Gemeinde, aber nie gleichzeitig und die vermischen sich auch nicht. Was interessant ist, wenn man Römer Brief Kapitel 9 bis 11 liest und andere Stellen, die durchaus über die Gemeinde sprechen, auch mit Begriffen, die für Israel verwendet werden, zum Beispiel ein königliches Priestertum, eine heilige Nation und so weiter. Im Römerbrief natürlich, dass die gläubigen Heiden eingepflanzt wurden in das geistliche Israel und Mitteilhaber sind von den Verheißungen. Aber ganz mal abgesehen davon, was unsere Stelle hier betrifft, da wird gesagt, dass Verheißungen, die Gott Israel im Alten Testament gegeben hat, keine Erfüllung haben darf im Neuen Testament, in der neutestamentlichen Gemeinde, also keine geistliche Erfüllung haben darf. Und die Dispensationalisten glauben auch nicht, dass der Tempel, der hier beschrieben wurde, wirklich so aufgebaut wurde, und deshalb nehmen sie an, dass in der Zukunft nochmal ein dritter Tempel aufgebaut werden wird. Und sie ordnen das zeitlich in die Zeit direkt nach der Wiederkunft Jesu ein, von der sie glauben, dass er zuerst mal ein irdisches Reich errichten wird, ein tausendjähriges Reich. Die Idee haben sie von Offenbarung Kapitel 20, ein tausendjähriges irdisches Reich, aber ein jüdisches Reich, wo auch dieser Tempel, der hier in Hesekiel beschrieben ist, in seinem perfekten Maßen, genauso wie er beschrieben ist, wieder aufgebaut werden soll. Und sie sehen die Erfüllung dieser Prophetie von Hesekiel in der Zukunft, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Wie gesagt, das ist die Lehre, die Calvary Chapel vertritt. Ich persönlich komme davon, weil das ist, was mir gelehrt wurde. Ich würde mich heute nicht mehr als Dispensationalist bezeichnen, und diese Stelle hier ist eigentlich ein Grund, warum ich davon abgekommen bin. Warum? Wir haben gesehen, dass bis hierher ein alttestamentlicher Gottesdienst beschrieben wurde mit Tieropfern und Priestern und Altar und allem, was dazugehört. Nach all dem, was wir gelesen haben aus dem Hebräerbrief, wissen wir, dass das Schatten sind, die erfüllt sind in Christus durch das, was er für uns getan hat, und dass es auch kein Zurück mehr gibt zu den Tieropfern. Das ist der ganze Punkt des Hebräerbriefs. Die Warnung im Hebräerbrief ist: Leute, wenn ihr zurückgeht und statt auf Jesus, das vollkommene Opfer, die Erfüllung, wieder auf den Schatten, auf Tieropfer vertraut für eure Versöhnung mit Gott, dann bleibt euch kein Opfer über, dann seid ihr verloren. Jetzt mit meinen eigenen Worten gesagt. Also eine Warnung wieder da zu zurückzukehren. Also es ist völlig undenkbar im Licht des Neuen Testamentes, dass irgendjemand in der Zukunft wieder zurückkehrt zum alttestamentlichen Opfersystem als Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist völlig undenkbar. Das glauben die Dispensationalisten natürlich auch nicht. Sie haben natürlich das Problem hier, und das war auch mein Problem, dass die Opfer, die hier beschrieben werden, zur Sühnung sind. Die Dispensationalisten, die helfen sich da aus, indem sie sagen, diese Opfer wurden dargebracht als Erinnerung, also nicht um Sühnung zu erwirken, sondern so ähnlich wie wir Abendmahl feiern. Heute als Gemeinde Jesus, so wird das Volk Israel in der Zukunft in diesem irdischen jüdischen Reich wieder alttestamentliche Opfer darbringen zum Andenken an das, was Jesus getan hat. Es gibt natürlich mindestens zwei Probleme dabei. Das erste Problem ist, das ganze Neue Testament sagt überhaupt nichts davon, also über einen Tempel, der in der Zukunft wieder gebaut werden soll, steht überhaupt nichts im Neuen Testament. Also da wird ein Szenario hineininterpretiert, was rein aus diesem theologischen System, aus dieser theologischen Brille herkommt. Das zweite Problem ist natürlich, dass die Bibelauslegung, das hermeneutische Prinzip, ist, alles muss wortwörtlich ausgelegt werden. Und das funktioniert hier an dem Punkt nicht. Weil entweder ich nehme den Text wörtlich, dann sind die Opfer, die hier dargebracht werden, zur Sühnung von Sünde und Schuldopfer, also Sündopfer für bewusste Sünden, Schuldopfer für unbewusste Sünden. Und der Altar wird entsühnt und so weiter und so fort. Oder es ist als Andenken an Jesus. Also da ist ein Problem. Entweder ich muss mein hermeneutisches Prinzip über Bord werfen und sagen, hier in Hesekiel 40 bis 48 ist es doch anders. Oder ich muss gegen die klare Lehre des Neuen Testaments verstoßen und sagen, nachdem Jesus gekommen ist, nachdem der Körper da ist, wird der Schatten noch einmal eingeführt in der Zukunft. Und das ist undenkbar und deswegen lehrt es auch keiner in diesem Sinn. Aber für mich hat diese Erklärung der Wiedereinführung der alttestamentlichen Tieropfer als Rückschau auf das, was Jesus für uns getan hat, nie besonders viel Sinn gemacht. Vor allem, weil man damit das hermeneutische Prinzip, die Bibel wörtlich zu nehmen, über den Haufen schmeißt. Und weil es auch sehr komisch wäre, nachdem Jesus gekommen ist und das Abendmahl als Andenken an den neuen Bund für uns eingeführt hat. Und dann, wie gesagt, das Neue Testament ist völlig still, sagt überhaupt nichts in diese Richtung. Es ist eine reine Annahme und das ist mir persönlich zu wenig. Deswegen bin ich auch von dieser Sichtweise abgerückt. Wenn man eine neue Lehre einführt, muss man eigentlich immer fragen, wo hat Jesus es gelehrt, wo haben es die Apostel gelehrt? Und wenn ich den Maßstab anlege, langt mir das biblische Datenmaterial an diesem Punkt einfach nicht. Das alttestamentliche Heiligtum, der alttestamentliche Tempel, auch dieser Tempel, der hier beschrieben wird, ist ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Das heißt, in meinem Denken passt dieser Tempel eigentlich nur in ein alttestamentliches Szenario bis zum Kommen Jesu. Oder eine andere Sichtweise ist, diesen ganzen Tempel als geistliches Bild zu sehen für die Gemeinde. Und wie gesagt, wir sehen es im Neuen Testament, dass der Tempel ein Bild ist für die Gemeinde Jesu. Aber dann sehe ich das praktisch alles geistlich, dann ist es vielleicht ein Tempel, der nie gebaut wurde, vielleicht auch nie gebaut werden wird, dann ist es nur ein Bild. Im Neuen Testament wird auf jeden Fall kein Tempel erwähnt als nur ein geistlicher. Und das sind wir, die Gemeinde Jesu. Das Problem von theologischen Systemen ist, dass sie Menschen gemacht sind. Und deswegen gibt es für jedes System, sei es jetzt der Dispensationalismus oder von mir aus auch Calvinismus, gibt Verse, die gut reinpassen in das System. Und dann trifft man aber auf Verse, die nicht gut in das System passen. Und meiner Meinung nach sind das hier Verse, die überhaupt nicht gut in das System reinpassen. Und mein persönlicher Ansatz ist, dass ich Gottes Wort über theologische Systeme stellen muss. Auch wenn es das meiner eigenen Tradition ist. Wir folgen nicht menschlichen Systemen nach, wir folgen nicht Theologen nach, wir folgen Gott und seinem Wort. Und wenn es nicht passt, dann ja, entweder muss man es dann versuchen, irgendwie krampfhaft hinzubiegen. Und für mich ist das so ein krampfhaftes Hinbiegen, wenn man sagt, ja, die Opfer steht zwar hier, es ist zur Sühnung und so weiter und so fort, aber es ist nur zum Andenken und muss ja nicht sein. Also selbst wenn es ein zukünftiges irdisches Reich geben wird, muss ja nicht unbedingt Hesekiel 40 bis 48 davon sprechen. Für mich ist, wenn ich diese theologische Brille absetze und einfach durchlies, ist es viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass es schlicht und einfach den Tempel beschreibt, der gebaut wurde unter Serubabel oder der gebaut hätte werden können, wenn das Volk Gott wirklich treu gewesen wäre. Es wurde ein Tempel gebaut, vielleicht dieser, vielleicht einer, der weniger herrlich war, weil sie nicht voll gehorsam und hingegeben waren, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Es gibt noch eine vierte Auslegung Und die ist, dass diese ganze Vision über die Ewigkeit spricht. Meine persönliche Tendenz ist, da wir so viele detaillierte Anweisungen hier sehen, dass es doch erstmal über einen irdischen Tempel spricht, der aber natürlich auf ewige geistliche Dinge hinweist. Ich möchte gerne abschließen mit dem Kapitel 47. Also wie gesagt, bis hierher spricht es einfach über einen irdischen, alttestamentlichen Tempel mit alttestamentlichem Gottesdienst. Natürlich insgesamt ein Bild auf Christus hin, wie auch das Heiligtum im Alten Testament. Aber hätten wir jetzt nichts gelesen, wo man sagen würde, das kann jetzt nicht wörtlich passiert sein. Bis wir zu Kapitel 47 kommen, Kapitel 47, die ersten 12 Verse, kann man nicht wörtlich nehmen. Meines Erachtens sind offensichtlich Bilder, die wir hier sehen. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil das typisch ist für prophetische Bücher. Je mehr ich durch die Propheten lese, desto mehr fallen mir diese Parallelen und diese Bilder auch auf. Wir haben hier eine Vision von dem Wasser aus dem Tempel. Also meiner Meinung nach muss man dieses Kapitel hier wirklich geistlich deuten. Vielleicht das ganze Bild von dem Tempel nur ein geistliches Bild, vielleicht auch ein irdisches hier mit einer geistlichen Anwendung. Wie gesagt, die Erfüllung ist klar, die Erfüllung ist im neuen Bund. Jesus und sein Wirken durch seine Gemeinde. Lasst uns lesen Kapitel 47 zum Abschluss. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet, und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen, also ein Stückchen weiter, und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Also wir haben hier das Bild von einem Fluss, erstmal einer Quelle eigentlich, die aus dem Tempel herausfließt. Und normalerweise bei einer Quelle, bei einem Bach, ist viel Wasser und dann verläuft sich das Wasser langsam. Also wenn jetzt dieser Fluss nicht von anderen Quellen noch gespeist wird und mehrere Flüsse zusammenfließen, dann wird der Fluss nicht tiefer, sondern immer seichter und er verläuft sich irgendwann mal oder fließt in irgendein Meer. Aber unsere Flüsse werden breiter normalerweise, wenn es flussabwärts geht, weil neue Bäche hineinfließen. Aber hier haben wir das Bild von einer Quelle, die jetzt nur aus dem Tempel kommt, aber trotzdem immer wieder ansteigt. Also für mich offensichtlich eine Vision von etwas Geistlichem. Ich meine, es gibt Leute, die erwarten wirklich einen übernatürlichen Fluss, dass Gott das auf wunderbare Art und Weise wörtlich so erfüllen wird. Und ich meine, Gott ist Gott, er kann das alles tun und er kann machen, was er will, es ist möglich. Aber wenn etwas offensichtlich, natürlich unmöglich ist, ist es meiner Meinung nach vernünftiger anzunehmen, dass es ein Bild ist. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann würde ich das ganz natürlich als ein Wortbild sehen und jetzt nicht sagen, Jesus wird sich übernatürlich in eine Tür, in eine wortwörtliche, physische, natürliche Tür verwandeln. Ich meine, er kann alles tun, oder? Er ist Gott. Er kann alles tun, aber es macht keinen Sinn. Und das ist auch offensichtlich nicht, was Jesus gemeint hat. Er verwendet Wortbilder, so wie wir das ja auch oft tun. Und ganz besonders hebräische Bildsprache, prophetische Sprache, haben wir ganz viel davon. Wenn ich so ein Bild sehe oder so etwas lese vom Wasser aus dem Tempel, das anschwillt, dann nehme ich mir zuerst eine Konkordanz und guck mal nach, wo wir oder ob wir so ein Bild noch irgendwo sehen, im Alten Testament oder im Neuen Testament. Und da finden wir, dass dieses Bild von Wasser erstmal ein Bild ist für Gott und die Gemeinschaft mit ihm und dem Segen, der von ihm kommt. Also wenn ich an Psalm 42 denke zum Beispiel, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Oder Jeremia 2. Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also ein vertrautes Bild eigentlich für Wasser, für etwas Geistliches, für geistliches Leben, Gemeinschaft mit Gott, Segen von Gott. Und dann kann ich natürlich an Jesus denken, der zu der Frau am Jakobsbrunnen spricht, in Johannes 4. Zu der sagt er, jeder, der von diesem natürlichen Wasser trinkt, wird wieder dürsten, aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. In der Offenbarung 21 sagt Jesus, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also ein vertrautes Bild. Und dann finden wir auch bei anderen Propheten noch dieses Bild von einem Bach oder einem Fluss, der aus dem Tempel oder aus Jerusalem herausfließt. In Joel, Kapitel 4, Vers 18. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen. Also ein Bild von Segen, auch ein Wortbild hier. Die Berge triefen natürlich nicht von Most und die Hügel geben keine Milch, aber es spricht hier von Überfluss von Segen im landwirtschaftlichen Sinn. Fruchtbares Land. Und dann heißt es weiter, und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Das ist ein Tal, das östlich des Jordan liegt. Also auch hier eine Quelle aus dem Tempel, aus dem Haus des Herrn, und die fließt ins Tal Schittim. Das ist östlich des Jordan. Also da müsste ein Fluss einen anderen durchqueren. Das ist natürlich auch nicht möglich. Und dann sehen wir dieses Bild auch in Sacharja 14, Vers 8 und 9. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. also zum Toten Meer und zum Mittelmeer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Also auch hier Wasser, das ins Meer fließt aus Jerusalem heraus. Und was Ähnliches sehen wir auch hier. Wenn wir hier mal weiterlesen. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn, Vers 6? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Also spricht hier vom Totenmeer in diesem Bild. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Also auch hier haben wir dieses Bild. Fließt in das Tote Meer, und das Tote Meer wird süß, und dort, wo wegen dem hohen Salzgehalt kein Leben möglich war, ist plötzlich Leben, und wir sehen Fische und Tiere so zahlreich wie die Fische des großen Meeres, des Mittelmeeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden, zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Also wir haben einen Fluss, der Leben bringt, ein Fluss aus dem Tempel, der immer größer wird und der Leben bringt, der Erneuerung bringt, neues Leben, könnten wir sagen. Wir können hier natürlich auch an Johannes 7 denken. Da war Jesus im Laubhüttenfest, und da lesen wir im Vers 37: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wo hat sie das gesagt? Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also hier deutet Jesus diese Ströme des lebendigen Wassers geistlich, und er sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wird aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo hat die Schrift es gesagt? Nirgendwo finden wir im Alten Testament, dass aus dem Leib lebendiges Wasser fließen wird. Aber wir finden dieses Bild von dem lebendigen Quellwasser, lebenbringenden Wasser, das aus dem Tempel fließt, aus der Stadt Jerusalem fließt. Und das ist ja schon mal sehr interessant. Denn wie gesagt, wer ist der Tempel im Neuen Testament? Wofür ist der alttestamentliche Tempel ein Schatten? Worauf weist er hin? Auf die Gemeinde, auf die Braut Christi, das neue Jerusalem, der Tempel, der Leib. Und wenn ich diese Dinge verbinde, dann macht es schon wieder viel Sinn, wovon hier die Rede sein könnte, worauf das hinweisen könnte, nämlich prophetisch auf Johannes 7, auf das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, wie die Schrift gesagt hat. Wo hat die Schrift es gesagt? Na, wir finden diesen drei Propheten diese Stellen von lebendigem Wasser. Und die Anwendung ist: Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da. Also Ströme lebendigen Wassers, vielleicht hier in alttestamentlicher Bildsprache ein prophetischer Hinweis auf Gottes Wirken, Wirken des Heiligen Geistes in und durch die Gemeinde Jesu. Lass uns weiter lesen. Also wenn wir dieses Bild nehmen, das Meer ist im Alten Testament oft ein Bild für die Nationen. Denkt an die Bilder im Propheten Daniel zum Beispiel, diese Tiere, die aus dem Meer herauskommen. Vielleicht ist die trockene Ebene ein Bild für das trockene Israel, geistlich trockene Israel. Und dahin kommt dieses Leben spendende Wasser aus dem Tempel des Herrn, aus der Gemeinde des Herrn, wenn wir dieses Bild übernehmen wollen. Und dann haben wir noch die Sümpfe und die Lachen, die wären nicht gesund. Vielleicht die Bereiche, die das lebendige Wasser nicht aufnehmen wollen, die nicht offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes in dem Bild. Und wann wurde der Heilige Geist gegeben? In der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und wo waren die Jünger zu Pfingsten versammelt? Im Tempel. Also wir lesen zumindest an mehreren Stellen davor oder danach, dass sie sich regelmäßig im Tempel versammelten. Und wo sonst wären sie am Pfingstfest gewesen? Also hier aus diesem Tempel, der Heilige Geist wird ausgegossen und aus diesem Tempel fließt dieses lebendige Wasser hinaus, aus dem irdischen Tempel, der ein Bild ist für den geistlichen Tempel. Da haben wir vielleicht einen Übergang vom Bild zur Realität. Und Petrus predigt und 3000 Juden bekehren sich zu Jesus. Und dann wissen wir, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, fließt dieser Strom von Gottes Geist, der Strom der Verkündigung des Evangeliums, des Lebens in Jesus Christus hinaus in die Welt, in das Meer. Und Heiden kommen zu Jesus und dieser kleine Strom der Nachfolger Christi, dieser kleine Strom wächst an zu einem großen Fluss, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen. Erinnert mich auch an das Gleichnis vom Senfkorn in Markus 13, glaube ich, oder Matthäus 13, weiß ich jetzt nicht. Das kleinste von allen Körnern, aber es geht auf und wächst zu einem riesigen Baum als Bild für das Reich Gottes. Es beginnt klein und es wächst durch diesen Strom des Heiligen Geistes, der aus dem Tempel herausfließt, wo er ausgegossen wurde, der aus dem Leib Christi, der Gemeinde Jesu, herausfließt. Und das ist, was Jesus durch uns tun will. Er will in uns wohnen und er will durch uns sein Leben ausleben und er will durch uns wirken, durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir selber zu Lebensreservoiren werden, dass wir Leben in uns haben, der dreieinige Gott, der in uns lebt. Jesus ist das Leben in Person, aber es wird überfließen, prophezeit Jesus. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, überfließen auf andere und so wächst das Reich Gottes und so bringt es Leben in diese tote Welt. Und dann lesen wir hier weiter im Vers 12, an dem Fluss aber, an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also Bäume am Ufer dieses Lebensflusses, das erinnert uns natürlich sofort an Psalm 1, dass der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Oder Jeremia 17 haben wir dasselbe Bild, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und dann erinnert uns das natürlich an die Offenbarung auch wieder. Wir haben schon gesehen, das himmlische Jerusalem vom hohen Berg. 12 Tore mit den 12 Namen der Stämme Israels. Der Tempel Gottes, der in ihr wohnt. Und in der Offenbarung 22, Vers 1 lesen wir, und er zeigt ihm einen Strom von Wasser des Lebens. Da haben wir dieses Bild wieder, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also die Offenbarung bezieht sich offensichtlich auf dieses Bild in Hesekiel hier wieder, wie wir in der Offenbarung ja ganz, ganz viele Anspielungen auf das Alte Testament haben. Was anders ist, ist, dass diese Bäume aus Hesekiel hier zu einem Baum des Lebens oder Bäumen des Lebens diesseits und jenseits der Frucht bringt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Blätter als Heilmittel lesen wir, Heilung der Nationen, also geistliche Heilung. Die Nationen werden versöhnt mit Gott. Und in Christus, Epheserbrief sagt uns jetzt zum Beispiel, ist auch die Trennwand niedergerissen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. In Christus sind wir eins. Auch diese Beziehung ist geheilt worden. Also ich glaube, wenn wir alle diese Bilder, Puzzleteile zusammenfügen, wo wir über den Strom des Lebens lesen, der aus dem Tempel herauskommt, und das neutestamentliche Bild, worauf ja alles letztendlich hinweist, oder die Realität, ne? Das andere ist der Schatten, das ist der Körper, die Realität, worauf alles hinweist. Wenn wir diese Dinge zusammenbringen, dann würde ich Hesekiel 47 so deuten, dass es eine Vorschau ist auf das Leben, das der Messias bringen wird aus seinem Tempel, aus seiner Gemeinde. Heilige Geist, der aus uns herausfließt und Leben in diese kaputte Welt bringt. Also offensichtlich eine geistliche Anwendung hier. Wie gesagt, im ganzen Neuen Testament wird kein anderer Tempel erwähnt als ein geistlicher, auch nicht, dass in der Zukunft ein physischer Tempel gebaut wird. Also eine wörtliche Interpretation dieser Verse und dieser Bilder im Kontext vom ganzen, der ganzen Bibel, wörtliche Interpretation führt zu einer geistlichen Auslegung hier. Die Erfüllung dieser Prophetien und Bilder im Neuen Testament sehen wir in Christus in der Gemeinde. Und wenn durch Gott inspirierte Apostel, wenn Gott durch sie sagt, das ist die Erfüllung, dann nehme ich das an. Und das ist eigentlich das, was wir sehen. Die natürlichen Bilder der Schatten im Alten Testament und die geistliche, himmlische Erfüllung der Körper im Neuen Testament. Das ist eigentlich die biblische Ordnung. Und deswegen, wie gesagt, ohne ein klares Wort im Neuen Testament kann ich persönlich nicht sehen, dass in Zukunft irgendwann wieder einmal ein Rückschritt gemacht wird und es wieder zurückgeht in ein alttestamentliches, irdisches, jüdisches Tieropfersystem. Gott baut das Alte nicht wieder auf. Ein Grund, warum ich mich vom Dispensationalismus da abgewendet habe, das, für mich passt es nicht. Für mich ist das zu sehr hinbiegen, um ein System zu retten, statt dass ich einfach Gottes Wort sprechen lasse und vor allem auch das Neue Testament, diese alttestamentlichen Bilder interpretieren lasse. Das sind ganz offensichtlich die letztendlichen Erfüllungen von all diesen Opferbildern, auch Tempelbild und was wir hier sehen, dem lebendigen Wasser und so weiter. Ich muss Gottes Wort über theologische Systeme stellen. Persönlich bin ich nicht gewillt zurzeit, ein Jünger von irgendeinem System zu werden. Ich möchte versuchen, die Bibel biblisch zu verstehen. Das Alte Testament neutestamentlich zu interpretieren, so wie die Apostel uns gelehrt haben. Jeder erkennt, dass es Wortbilder und Bilder und Typen und Bildsprache vor allem in der hebräischen Literatur gibt und dass vieles davon einfach auf die geistigen Realitäten hinweist. Und das ist ja auch Gottes Design. Gott möchte nicht, dass wir stehen bleiben im Alten Testament, bei alttestamentlichen Opfern, in Gesetzlichkeit, sondern dass wir bei Christus landen und in ihm versöhnt werden und gerettet werden und gefüllt werden und der neue Bund, sein Gesetz auf unserem Herzen, Geist geleitet, nimmer Gesetz geleitet, hineinwachsen, hineingeführt in die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Und insofern haben wir hier ein wunderbares Bild für das, was wir in Jesus haben, und dafür können wir mehr als dankbar sein. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für diese herausfordernden Kapitel in deinem Wort. Führ uns tiefer in die Wahrheit hinein und zeig uns Jesus vor allem. Ich glaube, Jesus, du bist das Zentrum der ganzen Bibel und auch der Bibelauslegung. Wir wollen alles vom Blick von dir her sehen und interpretieren. Aber Herr, manche dieser Dinge sind nicht hundertprozentig einfach zu verstehen. Und Herr, wenn wir da an unterschiedliche Auslegungen oder Sichtweisen kommen, dann gib uns einfach Barmherzigkeit miteinander. Im Wesentlichen sind wir uns ja alle einig, auch über die geistliche Bedeutung, worauf der Schatten hinweist. Und Herr, wenn die Zukunft anders sein wird, als ich sie mir jetzt vorstelle, dann will ich auch offen dafür sein. Für mich macht es keinen großen Unterschied, ob da noch ein irdisches Reich kommt, wo ich mit dir herrsche, oder ob ich gleich in den Himmel gehe, wenn du wiederkommst. Macht für mich keinen Unterschied. Schenk uns Freude an dir. Schenk uns, Herr, dass wir nicht nur irgendwo so im Heiligen Geist ein bisschen herumtapsen, sondern dass wir wirklich schwimmen, dass wir getragen sind von den Wellen des Geistes, von diesem Strom deiner Liebe und dem Strom deines Wirkens, deiner Heiligkeit, dass du dich durch uns ausdrücken kannst. Du bist unsere Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dafür danke ich dir. Genauso wie diese Prophetie, die Hoffnung für die verbannten Israeliten, waren, schauen wir noch weiter voraus und sehen die letztendliche Erfüllung. Das bist du, Jesus, und deine Herrlichkeit. Dafür preisen wir dich und danken wir dir in Jesu Namen.